Couch Defo.
Yeah.
With Torsen.
Hello, hello.
Hey now.
Who loves you, baby?
Baba Booey.
Grüner wird's nicht, sagen witzige Leute, wenn jemand an der Ampel fahren soll. Könnte man aber auch im Moment sagen, denn die Natursituation ist extrem grün und das wird jetzt nicht mehr grüner. Alle Bäume sind voll da, es ist der grüne Dschungel, weil das eben auch dieses ideale Wetter war dieses Jahr. Es ist ganz heiß, jetzt war Regen und jetzt knallt das alles raus. Also wunderbar, wie einst im Mai. Jetzt ist auch das letzte Trostargument für mich weg, weil ihr erinnert euch, ich habe hier und da mal, glaube ich, erwähnt, dass ich einen Haufen Geld verschwende, indem ich eine Wohnung in Spanien gemietet habe für ein Jahr. Da kann ich ja jetzt nicht hin, weil dieser Verbrecher von der spanischen Regierung, Sanchez heißt das Arschloch, immer wieder den Ausnahmezustand verlängert. Ich glaube, als einer der letzten in Europa, wenn nicht der letzte in Europa. Bisher konnte ich mich immer noch damit trösten, dass hier das Wetter sogar teilweise besser war. Besser. Was ist gut für die Landwirtschaft? War es wahrscheinlich nicht besser, weil es hier mal zeitlang trocken war. Unten in Andalusien hat es immer geregnet, ja, was ja auch gut ist, denn wir brauchen den Regen. Aber jetzt ist das vorbei. Jetzt ist der andalusische Sommer da. Was bedeutet, die haben permanent Sonne. Jeden Tag Sonne, Mitte 20er, manchmal höher. Hier ist es auch gut. Ich beschwere mich nicht. Aber natürlich wird das Meer jetzt warm. Und die ganze Zeit denke ich, ja, aber ich hätte mich jetzt schon eingestellt auf Mitte Juni. Und dann wäre es genug gewesen. Jetzt hat das Arschloch das verlängert. Ich komme nicht über die Grenze. Oder wann denn nur mit Quarantäne? Weil der ist ja völlig überfordert. Es ist eine Katastrophe. Jedenfalls bin ich jetzt also hier in der Münchner Hölle gefangen, wo es mir inzwischen eigentlich wieder ganz gut gefällt, weil das hier wenigstens alles klappt. Vielleicht war das eine teure Lektion, die ich lernen musste und erfahren musste, dass es in der Ferne nicht unbedingt besser ist. In Spanien ist es mit Sicherheit grundsätzlich nicht besser, was nicht heißt, das darf man nicht, das habe ich neulich auch gesagt. Sagte ich, ja wie, ich fahre da gerne. Sag ich, ja, das ist doch ein Riesenunterschied, ob du zum Urlaub irgendwo hinfährst oder auch ein längerer Urlaub oder ob du dich da verpflichtest. Und das ist jetzt die Lektion, die ich gelernt habe. Ich werde mich auf keinen Fall verpflichten mit langfristigen Mietverträgen, sondern ich werde nur noch was für begrenzte Zeit mieten. Ich habe mir halt dieses Jahr freigeschaufelt, weil ich die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, hier ab und zu rumgemosert habe und inzwischen gefällt es mir hier ganz gut. Ich habe hier ein paar Touren gemacht in München, habe ein paar Gegenden entdeckt. Wieso habe ich das früher eigentlich nicht gemacht? Das gibt hier die tollsten Seen. Im Norden von München. Das ist ja unglaublich, wie gut das hier eigentlich ist. Und jetzt habe ich also festgestellt, dass diese Spanien-Nummer ein Riesenfehler war. Aber das habe ich auch schon vor Monaten festgestellt. Überlegt habe ich, warum das so extrem verbreitet wurde in Frankreich, Italien und Spanien. Covid-19, Corona. Warum? Zunächst habe ich gedacht, es mag vielleicht an den Flüchtlingsströmen liegen, dass alles gelogen ist. Es kommt nicht aus China, sondern es kommt aus Afrika. Wie viel Schlechtes aus Afrika kommt, dann wäre es ja auch in Griechenland. Aber vielleicht halten die das unter dem Hut. Wer weiß das schon? Ich habe noch eine zweite Theorie. Die ist genauso gut wie jede andere Theorie, die die massive Verbreitung in den südlichen Ländern erklärt. Es ist nämlich folgende. Das wird ja wohl durch Tröpfcheninfektion übertragen von Mensch zu Mensch, also über die Luft, wenn da diese Spucke aus dem Mund fliegt, unmerklich häufig. Aber jetzt, wo die Läden alle diese Plexiglasschutzwände haben, sieht man mal, wie viel da gerotzt wird. Das war ja früher, ganz früher bei der Post so, da konnte man nur durch so ein komisches Ding sprechen. Fand ich richtig und vernünftig für die armen Mitarbeiter dort, die Angestellten, die Postangestellten, die sich immer von den Leuten anspucken lassen mussten. Dann kam diese Markt- und Werbepsychologie und hab gesagt, nein, da ist zu viel Trennwand, das muss ein direkter Kontakt vom Kunden zum Mitarbeiter sein, das ist alles Schwachsinn. Jetzt ist es wieder da, viel besser und jetzt sieht man mal, wie vollgerotzt das ist. Ja gut, ein bisschen mehr Arbeit, man muss das wegmachen. Aber die Situation ist in den südlichen Ländern, und das habe ich ja öfter schon erzählt, die quatschen und die quatschen laut. Die Typen im Süden, die sind immer bei 80, 90 Dezibel. Da wird jeder Schwachsinn, wird da in voller Lautstärke vorgetragen. Die Italiener quatschen, die Franzosen sind großmäulige Quatscher und die Spanier gleich dreimal. Und wenn Leute natürlich immer laut und gleichzeitig quatschen, da fliegt natürlich mehr Spucke. Könnte das der Grund sein, warum es dort weiter verbreitet ist? Hey. Ja, überlegt mal, denkt mal drüber nach. Wenn ein Deutscher redet oder wenn Deutsche reden, dann ist das bla bla bla, okay, mal wenn man aufgeregt ist und so, dann ist das vielleicht ein bisschen mehr. Aber im Süden, die reden so, wenn das Deutsche machen, dann streiten die sich. Wenn die in diese hohen Dezibel-Lagen kommen, dann ist da schon irgendwie ein Problem. Also wenn man sich so anschreit, außer natürlich Jugendliche, das ist was anderes, aber das sind ja erwachsene, alte Leute, die alles mit einer großmäuligen Wichtigkeit vortragen und alle haben sie was zu quatschen und natürlich fliegt da die ganze Zeit Spucke durch die Gegend und deswegen sind die mehr infiziert. Und natürlich sind sie mehr infiziert in der Stadt Madrid, ja, das ist ein Seuchenpool. Da wird natürlich noch mehr gequatscht und die Leute spucken. Das ist eine total versüffte Spuckgebung. Couchivant ist ein Medizinjournal. Die haben doch jetzt auch irgendwas Neues entdeckt, irgendwie die Kawasaki-Seuche. Ich finde es eine Unverschämtheit, dass da ständig Marken beschädigt werden. Das hat ja schon dieses Bier da aus Mexiko, glaube ich, ja. Das hat jetzt dieses Corona, das wurde jetzt total beschädigt. Jetzt wollen sie Kawasaki kaputt machen. Das ist eine solche Unverschämtheit. Das hat es nicht mehr gegeben seit den 80er Jahren. Da gab es eine neue Seuche, die hieß zunächst GRITS, amerikanisch. Gay Related Intestinal Disease wurde das genannt, weil das wurde also hauptsächlich dem homosexuellen Milieu zugeschrieben. Und dann haben sie irgendwie gedacht, na, ist vielleicht doch etwas diskriminierend. Und dann haben sie es umgetauft in, ihr wisst es alle, Schnupfen. AIDS. Jetzt gab es aber in Amerika eine Süßigkeiten-Firma-Produkt und es hieß AIDS. Diese Süßigkeiten, AIDS, wollte natürlich, nachdem das so eine riesige Monsterwelle geworden ist, die wollte dann keiner mehr essen und die waren dann ruiniert. Aber kann man sich das nicht vorher überlegen, bevor man eingeführte, anständige Marken beschädigt? Erst Corona, wobei das jetzt nicht mein Bier ist, aber trotzdem, das haben sie nicht verdient. Jetzt die Firma Kawasaki, auch Motorräder, die ich jetzt nicht fahren würde. Aber trotzdem kann man sich doch mal überlegen vor, bevor man irgendwas irgendwie nennt. Das ist doch alles willkürlich. Muss man da Firmennamen nehmen? Es ist eine Unverschämtheit. Einer der Nachteile der Lockerung ist ja, dass die Kirchen wieder ihren Terror entfalten können. Ich habe jetzt gerade meinen Flow unterbrechen müssen, weil die Scheißglocken wieder stundenlang geläutet haben. Also das ist das Erste. Wenn ihr mich wählt und ich hier der Kanzler oder Großvisier werde, dann ist das ganz vorne auf meiner Liste Laubbläser und Kirchenglocken geläutet. Das ist als erstes Mal wird das verboten. Die können meinetwegen Lichtreklame machen oder so ein zartes Gebimmel, wie es die Buddhisten haben. Aber dieser Lärmterror, der hört am nächsten Tag auf. Da wird radikal und da gibt's keine, aber wir haben das schon, nächst Gewohnheitsrecht. Das ist eine Unverschämtheit, was diese scheiß Donnerglocken Notre-Dame-artige Lautstärke sich leisten. Und niemand braucht es. Leute, die in die Kirche gehen wollen, die wissen, wann die Show anfängt. Apropos Kirche. Ich habe neulich tatsächlich gegen Katholiken gewonnen. Da war irgendwie haben wir was geschaut und da war dann so eine Traumsequenz oder der Typ war breit, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Jedenfalls tauchte da also eine Frau auf, die also die Frau oder Freundin von Jesus war. Und jetzt ist es euch sicherlich klar, als gute Christen, aber ich bin ja basically ein Heide. Ich bin zwar mal irgendwann getauft worden, aber die wenigen guten Sachen, die meine Eltern sagen kann, ist, dass sie mich zu nichts gezwungen haben und auch selber mit Kirche nichts am Hut hatten. Deswegen bin ich auch nicht konfirmiert und gar nichts. Also ich bin im Grunde ein ungläubiger Heide. Was nicht heißt, dass ich nicht in Situationen, in denen die Dinge ernst wurden oder eng waren, dass ich nicht doch mal Stoßgebete hochgeschickt habe. Also das will ich jetzt nicht sagen und ich will auch grundsätzlich glauben und überhaupt nicht kritisieren. Nur der scheiß Lärm muss aufhören. Jedenfalls, Frau von Jesus, da sage ich dann so, das ist Maria Magdalena. Und dann sagt sie da, nee, Maria ist die Mutter. Also Quatsch, die Mutter. Natürlich ist die Mutter Maria. Aber die Frau heißt die nicht Maria. Ich war ja auch nicht sicher, bin ja nicht katholisch gedingselt worden, aber das weiß man halt so aus Büchern. Ja, und was war? Natürlich heißt die Freundin von Jesus Maria Magdalena. Hier. Noch ein Gewinner der Covid-19-Krise ist ja die Ermittlung in der Epstein-Angelegenheit. Wie heißt er mit Vornamen? Nicht Brian Epstein, das war der Manager der Beatles, der Stones, ja, sondern der hier Typ Epstein, der mit Lolita Island, also der ja dann auf mysteriöse Weise gestorben ist, angeblich Selbstmord, nachdem die Kameras ausgefallen waren. Das ist jetzt schon ungefähr ein Jahr her und da ist noch nicht viel rausgekommen, weil die Sache war insofern mysteriös, dass ja der eine unglaubliche Karriere gemacht hat. Der war erst Taxifahrer und dann war er plötzlich so eine Art Professor, der über Geld geredet hat. Also der ist von heute auf morgen ist er irgendwas geworden und wurde also von einer Familie quasi so adoptiert. Erstaunlicherweise der Sohn von dem Typen, der ihn eingestellt hat, der leitet jetzt die Untersuchung und die haben dann ja so eine Raid, so eine, wie heißt das, wenn die Bullen da ins Haus gehen, eine Stürmung oder wie das heißt, ich weiß das Wort gerade nicht. Die haben also quasi alles konfisziert, was in seinem Haus war. Da wurden dann DVDs gefunden mit Sex Acts mit verschiedenen Leuten drauf. Und es war ja bekannt, dass alle auf diese Insel in der Karibik mit ihm geflogen sind. Clinton mal hundertprozentig. Bei Trump ist es nicht ganz sicher, aber würde man auch nicht ausschließen. Und viele, viele andere. Dieser leicht schwachsinnige Prinz da, einer von diesen, sei mir nicht böse, Königshaus ist nicht mein Ding. Da gibt's den Typ mit der relativ heißen Frau, die jetzt nach Amerika gezogen sind. Das habe ich mitgekriegt. Da gibt's aber noch die Generation davor. Der ist matschig in der Birne und der ist da involviert, Prinz, irgendwie Andrew vielleicht, aber leg mich da nicht fest, der hatte damit zu tun, hat da irgendwie plumpe Interviews gegeben, aber diese ganze Untersuchung, da kam jetzt in 10 Monaten überhaupt nichts raus. Da gab es dann so eine Zuhälterin, die ihm immer die Mädchen zugeführt hat, dem Epstein. Epstein, ist klar, was soll ich jetzt einen deutschen Namen englisch aussprechen? Ich könnte es, aber das ist lächerlich. Jedenfalls, die hieß so ähnlich wie Maxwell Ghislaine oder so ähnlich, so ein prätentiöser Name. Sitzt noch nicht, da ist nichts passiert. Das wird immer krasser, weil da gab's dann noch nebenan so eine Insel, die hatte dann irgendwie so ein Pizzaboot und ich weiß leider über viele Bereiche viel zu viel, weil ich mich ja auch mit dem Fall Pizzagate auseinandergesetzt habe. Das sind alles Euphemismen für Pädophile. Also da ist einiges im Argen und dadurch, dass so viele Leute involviert sind, die in Machtpositionen sind, wird das natürlich total flach gehalten und durch Corona ist es total weg. Geschwemmt, keiner fragt mehr danach. Also das ist definitiv ein Gewinner. Alle die Leute, die mit diesem Epstein zu tun hatten und sich jetzt zurücklehnen können und sagen, ach, das interessiert doch in einem Jahr niemanden mehr. Die Demonstrationen gegen den Virus quasi, aber gegen die Einschränkungen gehen ja weiter. Finde ich seltsam, weil das ist hier sehr gut gehandhabt. In dem Zusammenhang ist Bill Gates, der Microsoft-Milliardär, in Ungnade gefallen, weil der weltweite Impfpflicht schaffen will und das lieben die Leute nicht. Das ist nie gut, wenn man Leute zu irgendwas zwingt. Deswegen ist Bill Gates in der Hitliste der charismatischen Milliardäre im Moment zurückgefallen. Es gibt ja ein paar, die kennen alle. Ich würde sagen, die Nummer 1 müsste sein Elon Musk. Der ist natürlich diesen deutschen Trotteln hier bei den Zeitungen, ist der suspekt, weil der was macht, weil das ein Macher ist und das lieben sie nicht. Die lieben Leute, die blöd daherreden und quatschen, aber nichts machen. Das ist hier ganz groß und Elon Musk ist ein Macher und das ist natürlich diesen einfachen Zeitungen hier ist es suspekt und den Medien, die trauen dem nicht, das ist ein Typ, der anpackt. Deswegen Elon Musk, obwohl kritisiert, ist auf Platz 1. Ich wünschte, ich hätte die Tesla-Aktie, aber ich kriege sie nicht. Ich kriege sie schon, aber ich will sie nicht zu dem Preis kaufen. Die anderen, die über die Jahre immer recht schillernd waren, das war ja Richard Branson. Der war mir insofern bekannt für seit vielen Jahren, weil der die Virgin Records hatte. Das war eine große Plattenfirma, die zeitweise auch die Stones unter Vertrag hatten. Richard Branson, ein Selfmade-Mann. Das war ursprünglich, das war ein Flohmarktverkäufer. Der hat Platten auf dem Flohmarkt verkauft, da hat er einen Laden gehabt. Und dann hat er einen jungen Mann namens, dem hat er sein erstes Album finanziert, das hieß Tubular Bells. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber ich weiß, dass das ein Käferalbum war und das kam genau zur richtigen Zeit, irgendwann in den 70ern. Mike Oldfield vielleicht. Auf jeden Fall Tubular Bells war das Album und ich weiß, wir haben es damals gehört, weil das stressfreie Musik war, aber gut. Und das hat ihm den Start gegeben und dann hat er eine Plattenfirma aufgemacht, dann eine Fluggesellschaft, hat eine Cola gemacht, dann das Raumfahrtprogramm. Also ein Riesentyp. Nur du hörst in letzter Zeit selten von ihm und wenn, dann auch nur so im Zusammenhang mit den ganzen Problemen, die seine Firmen jetzt haben. In England verlangen die von ihm, dass er erstmal sein eigenes Vermögen einsetzt, um den Leuten ihre Lohnfortzahlungen zu geben. Und das sehen Milliardäre nicht ein, denn die sind ja Milliardäre, weil sie Geld verdient haben, nicht weil sie welches ausgegeben haben. Und da gibt's also momentan Stress. Das heißt, Richard Branson ist auch relativ weit hinten auf der Hitliste. Immer noch gut dabei ist Mark Cuban, der juvenile amerikanische Self-Made-Man, der über Computer in den 90ern seine erste Million, Milliarde gemacht hat und heute ein weltweit operierendes Unternehmen führt und überall seine Finger drin hat und einfach diesen Instinkt dafür hat. Der hat auch ein Sportteam, glaube die Dallas Cowboys, aber wenn ihr da euch auskennt, also auf jeden Fall ein Texas-Sportverein und ich glaube, es ist Football. Also Mark Cuban immer noch gut beleumundet. Ja, so viel mehr gibt's dann ja auch nicht, ne? Wisst ihr, wann Gangnam Style war? Wir haben neulich drüber gesprochen, weil das Zeitempfinden so unglaublich verschieden ist. Wenn ihr jetzt nicht nachgucken würdet, jetzt wäre klar, wenn ihr sofort jetzt auf dem Handy seid und dann Gangnam Style, dann wisst ihr das. Aber ich hab's ausdrücklich nicht gemacht, weil ihr habt gesagt, wie lange ist jetzt Gangnam Style? Ihr wisst, der Do It, Gangnam Style, der südkoreanischer Typ namens Psy, irgend sowas. Ein weltumspannender Hit, hatte irgendeinen Rekord mit so und so vielen Milliarden Abrufen auf YouTube und dann hat er, was ja auch nicht schlimm ist, nichts mehr gemacht oder er hat schon was gemacht, aber die Leute fanden es nicht mehr so gut. Also dieses Phänomen, konnte er nie wieder dran anknüpfen. Gibt's ja diese One-Hit-Wonder, aber immerhin, ist besser als No-Hit-Wonder, ne? Gibt eine ganze Reihe von Songs, die gewaltig waren und dann haben die Leute nichts mehr machen können, aber sie konnten nicht mehr anknüpfen. Aber in welchem Jahr würdet ihr sagen, war das? Ich hatte geschätzt, es ist zwischen 5 und 8 Jahre. Jemand anders hat gemeint, es ist 10 Jahre und die dritte Person meinte, nee, das war doch gerade erst, das war zwischen 2 und 4. Ich sage, nee, 2 und 4 war es auf keinen Fall. So, das ist jetzt die Frage. Was würdet ihr sagen, ohne nachzugucken, wann war Gangnam Style ein Hit? Oh, und ich habe ein Video geguckt, von Deutsch. Aber warum habe ich es geguckt? Weil da eine ultraordinär geil aussehende Tussi war. Ja, da habe ich gedacht, was ist das denn? Ich schalte so durch, meistens ohne Ton, weil mich der Ton nervt. Und es wäre auch gut gewesen, wenn der Ton weggeblieben wäre. Shirin David. Und der Titel ist 90-60-111. Das ist jetzt für euch wahrscheinlich eher eine Telefonnummer. Leute, die aufgewachsen sind mit Playboy, da haben Playmates immer im Playboy ihre Maße angegeben. Und es war immer so 90, 60, 90 oder so. Wo fängt man an? Oben oder unten? Ich glaube, man fängt oben an, oder? Das heißt, 90, das ist schon mal ordentlich. 60 ist auch okay. Aber 111 heißt, die hat einen Riesenhinter. Und das hat die auch. Die ist fast in der Liga wie Nicki Minaj. Die, wo ich fast nicht glauben kann, dass das alles zu ihr gehört. Da müssen andere Leute zusammenlegen bei dem Riesenhintern. Aber es gibt Leute, die das gut finden. Diese Shirin David, die drehen also, wer immer dahinter steckt, die drehen also total innovativ. Haltet euch fest, sie drehen auf einem Schrottplatz, sind noch nie da gewesen. Das ist so wie Fotos an einem Baggersee machen, das ist super innovativ, da kommt ja keiner drauf. Und dann hat die da immer irgendwie so Sachen hingehalten, also das ist so, also sie zeigt ihre Schuhe, da habe ich tatsächlich den Ton angemacht, es ist super primitiv, wie das ganze Zeug, was die Deutschen machen, dieses Rap, Rap-Zeug, wo die Kanaken dann immer an ihren Kopf zeigen und dann irgendwie meine Gedanken höre ich laut oder irgend so ein Scheiß. Und auf dem Level ist das auch, aber weil sie halt geil aussieht, habe ich mir das angeguckt, als wenn das ein 8-jähriges Mädchen geschrieben hat. Also sie hat ein Zell und genau, und sie wollen eigentlich immer so ein bisschen amerikanisch sein. Das heißt, manche Worte sind amerikanisch, haben sich aber dann nicht getraut oder haben vielleicht auch die Fähigkeit nicht, das dann ganz auf Englisch zu machen. Deswegen sagt sie, also sie hat ein Cellphone, ja, also nicht Handy, sondern Cellphone, und dann hört man da so Worte wie Baby Blue und sie kriegt, was sie will und sie hat irgendwelche Schuhe und es zeigt sie so und ja, so eine bin ich, und dann redet sie davon, dass andere so irgendwie ihre Alben verschieben. Also das ist total naiver Schwachsinn, aber es sieht geil aus. Also was passiert natürlich, wenn ich so rumschalte? Das mache ich immer einmal, wenn ich irgendwie die richtigen Sachen immer so umso müde werde und denke mir, was ist das für ein Scheiß, und bin ich froh, dass ich gute Sachen gucken kann. Deswegen, ich habe immer gesagt, so diese normalen Schlagertexte, da könnte ich eine Maschine sein, die könnte ich rausdonnern. Ich weiß nicht, wie man an. Das habe ich früher schon, als ich angefangen habe, ich gesagt, lass mich doch Schlagertexte schreiben. Da donner ich 4, 5 am Tag raus und bin nicht gestresst. Das ist so einfach. Mal bin ich gelassen. Das ist super einfach. Aber da reimt sich nichts. Und sie, ja, diese Schuhe und ja, da mein Cellphone und bla, ich trage Babyblut. Das ist zu lustig. Und leider ist es so, wenn ich was programmiere, ich habe ja noch dieses System, ihr guckt Netflix und Amazon Prime, ist alles in Ordnung. Ich würde das wahrscheinlich auch machen, wenn ich A, was finden würde, was ich da unbedingt sehen will. Ich sehe da nichts, was ich sehen will. Mich interessiert das alles nicht. Und ich glaube nicht, dass das so gut ist wie das Zeug, was ich schon in den vor 10 Jahren so schon auf DVD geguckt habe. Und jetzt habe ich das vergessen. Jetzt gucke ich das alles nochmal. Ich erinnere an die großartigen Serien, die ihr wahrscheinlich nicht kennen werdet, weil die hier nicht gelaufen sind. Ich hatte schon erwähnt Entourage. Da gibt's eine Riesenshow namens Rescue Me. Da gibt's diese ganz anständige Network-Show in Las Vegas. Das sind alles astreine Shows und ich habe die ganzen DVDs. Da brauche ich das neue, komische, politisch korrekte Zeug nicht zu gucken, weil das ist so politisch inkorrekt, dass ich manchmal zusammenzucke. Und wenn ich also dann ganz selten was finde, und das ist im Moment nur dieses Okay, ich halte es für überhaupt dieses Better Call Saul aus dem, hier, der Crack, nicht Crack, der Crystal Meth Koch Bryan Cranston, und da ist es wohl ein Ableger von, und dieser Better Call Saul, wobei ich noch nie verstanden habe, der wird immer Jimmy genannt, und warum der jetzt Saul heißt, ist auch egal. Jedenfalls, das will ich also programmieren, und dann läuft, also ich glaube auf Nitro läuft dann ein Colt für alle Fälle, die ich als Jugendlicher gerne geguckt habe, und ich dachte, das wäre aus den 70ern, aber es ist wohl aus den 80ern. Das ist also die Geschichte von dem unbekannten Stuntman. Ein Typ, ein Fernsehstar damals, der hieß Lee Majors. Der spielt also einen Stuntman, und der Witz daran ist, dass er natürlich seine Stunts nicht selber macht, sondern auch einen Stunt hat, was natürlich da nicht thematisiert wird. Aber er ist also Stuntman und im Nebenberuf ist er noch so eine Art Kopfgeldjäger, also ein Bounty Hunter. So, das ist die Geschichte, der ihm zur Seite steht, sein Kumpel Howie. Und dann ist da noch als Eye Candy Jody, oder wie sie heißt, die immer verwechselt wurde mit der anderen Heather Locklear. Die ist es nicht, sondern die heißt Heather Thomas. Ja, bei Frauen bin ich bei Namen total präzise. Ich weiß auch nicht, was es ist. Jedenfalls, also das läuft und ich denke, ah, das habe ich eigentlich immer gern gesehen. Und da merkst du erstmal, wie unglaublich schlecht und billig diese Sachen produziert waren. Das soll also spielen auf irgendwo tropisch Tahiti oder Hawaii oder irgendwas, und du siehst halt ganz genau, die haben halt diese so B-Roll genommen, also irgendwie so Standardmaterial, was man so kaufen kann, das sieht auch noch nicht mal gut aus, und sie haben immer so enge Einstellungen und da sind da so 3 Pelmchen reingestellt aus der Requisite, und das soll dann also symbolisieren, dass sie jetzt also in Hawaii, Tahiti, also auf jeden Fall im Südpazifik sind. Damals war halt die Einstellung, oh ja, das ist eine Fernsehshow, die darf nicht viel kosten, und die Stunts haben ja schon viel Geld gekostet. Fernsehshows wurden ja dann erst immer teurer, Ende der 90er beziehungsweise in die 2000er rein. Eine der teuersten, und das war wohl auch der Grund, warum die nicht weitergemacht wurde, das war die Show Fastlane. Gibt's leider nur eine Staffel, die war ja sensationell gemacht. Aber das war wohl zu teuer, deswegen haben sie es dann nicht mehr weitergemacht. Jedenfalls in den frühen Jahren, da waren die Fernsehshows so unglaublich primitiv. Wenn du das heute siehst, meine Güte, war das albern. Das Beste an dieser Serie war, dass es wohl früher, was man vergisst, üblich war, dass Männer ja auch kurze Hosen getragen haben. Also die waren jetzt also in den Tropen, haben da irgendeinen Bösewicht gejagt und tragen also diese ganz knappen Höschen, die Männer. Ja, leider nicht die hier seine Mitarbeiterin, die hat etwas Wallendes drumherum. Aber die Männer tragen so ganz kurze Höschen, was ich verstörend finde und bin sehr froh, dass das heute inzwischen mit diesen Lang-Bermudas und diesen Cargo-Shorts, dass da doch viel verdeckt wird. Weil diese kurzen Höschen, und ich bin sicher, ich habe die auch getragen, weil man sich halt früher nichts dabei gedacht hat. Das fand ich damals, als ich in Australien war, fand ich das auch verstörend, dass da so Typen, die alle aussehen wie Crocodile Dundee, dass die in den knappesten Hotpants auf dem Bau arbeiten, aber total, yo mate, total okaye Typen, aber die Hosen sind einfach zu kurz. Das Beste an der Serie, das war natürlich der Song. Der wurde wohl geschrieben auch von den Produzenten. Und das ist ja auch lustig in den frühen Jahren. Da gab es genau drei Produzenten, die alles gemacht haben. Der von Colt für alle Fälle war einer von ihnen. Es gab natürlich noch den Typen, der hier Beverly Hills 90210 und die ganzen Melrose Place gemacht hat. Das war Aaron Spelling, der Vater von der Tori Spelling, die er da irgendwie mitgespielt hat. Also ich habe es nicht so geguckt, aber das war einer von denen. Dann gab es Stephen J. Cannell. Der hat natürlich Renegade gemacht. Er war ein Cop, ein verdammt guter, ja. Und der dritte war Glenn A. Larson. Und die haben die gesamte Fernsehlandschaft unter sich aufgeteilt. Und jetzt dieses Colt für alle Fälle, also The Fall Guy, so hieß die Serie, der hat dann auch wohl an dem Song mitgeschrieben, neben Gail Jensen und David Somerville. Also ich nehme an, das war einer von den Deals, die auch Elvis gekriegt hat. Also unser Junge, der steht da mit drin und verdient an den Royalties. Sonst kriegt ihr den Job nicht. So wird es gelaufen sein, weil Elvis war zu doof zum Schreiben, das weiß jeder. Aber steht bei vielen Songs als Co-Autor drin. Glenn A. Larson, der hat solche Sachen gemacht wie ganz frühe Show Auf der Flucht. Das wurde dann auch verfilmt mit Harrison Ford. Der Typ wurde unschuldig verdächtigt. Der hat gemacht für ältere Leute Quincy, so eine Arztshow, Magnum. Dann natürlich Knight Rider mit Hasselhoff. Hat gemacht Battlestar Galactica und Colt und tausend andere. Ich sage jetzt nur die drei, die paar, die ich so aus dem Kopf rausdonnern kann. Jedenfalls, der Song ist insofern ulkig, weil er auch die privaten Love Interests von dem Hauptdarsteller Lee Majors, quasi die Frau, mit denen er zu tun hat. Er war ja ein mittelgroßer, zumindest Fernsehstar. Und es gab in den frühen Jahren Schauspielerinnen / Starlets, die gewaltig waren, was ich auch erst im Rückblick mitgekriegt habe, weil ich in den 70er Jahren so gut wie kein Fernsehen geguckt habe. Aber so im Rückblick habe ich also mitgekriegt, dass also Farrah Fawcett, die war in der Fernsehserie Drei Engel für Charlie, die war gewaltig und die wird auch in dem Song zitiert. Natürlich Raquel Welch, die war ein Superstar, so über ihr gutes Aussehen, die habe ich, glaube ich, nur gesehen in dem Film. War das mit den Affen das oder war, nee, das hieß, als die Frauen noch Schwänze trugen. Da war die super heiß und das ist so 60er Jahre und ich habe den dann in einer von diesen Vorstellungen so am Sonntag gesehen, also bestimmt 5, 6 Jahre später. Dann gibt's noch Cheryl Cheeks, Cherylette, keine Ahnung, wie man die auseinanderhalten kann, zitiert werden Redford, Eastwood und natürlich Burt Reynolds. Das ist ja klar, dass sie waren die damals angesagten Leading Men. In dem Song, da geht's halt drum, dass er going fast with a girl named Bo. Bo ist Bo Derek, die als super heiß galt in den frühen 80er, ungefähr zu der Zeit, als die Serie lief, war Bo Derek die 10, die Traumfrau. Und er singt ja auch I never been with anything less than a 9. Das ist also diese inzwischen sicherlich verpönte Wertung für Frauen, dass also 10 ist das Allerbeste und 1, das wird selten vergeben, aber gibt's mit Sicherheit auch. Die meisten würden ja wohl eher dazwischen liegen, wenn man diese macho-mäßige, völlig unanständige und abzulehnende Bewertung von Frauen über Äußerlichkeiten schon mal erwähnt. Das Ulkige bei Cheryl Cheeks ist, dass ich keine Ahnung habe, wie sie aussieht, aber die muss wohl ein bekanntes Model gewesen sein. Ich habe den Namen eigentlich das erste Mal richtig wahrgenommen, als ich die exzellente Serie Moonlighting geguckt habe. Das hieß auf Deutsch Das Model und ihr Schnüffler vielleicht, ja. Das war der Breaker für Bruce Willis, der war vorher nichts. Der Produzent von Moonlighting, der musste den anbieten wie Sauerbier. Network wollte den nicht, der war nichts. Das ist schwer vorzustellen heute, aber Leute beim Fernsehen, die haben keine Ahnung. Und er hat gesagt, doch, das ist der richtige Mann dafür. Und Sybil Shepherd, Maddie Hayes für Fans, die war damals ein gewaltiger Star. Danach, als die Serie vorbei war, hatte sich das geändert. Da war Bruce Willis gewaltig. Der hatte währenddessen Die Hard gedreht, ein Riesenerfolg, und ihr Stern war am Verblassen. Und der Witz bei der Serie war, dass er absolut bereit war, weil er war jung und hungrig, alles zu machen, weil die war extrem innovativ. Das wird ja zu lange dauern, die zu erklären. Aber die haben Sachen gemacht, die vorher nie gemacht wurden. Also eine extrem gute, unterhaltsame und auch innovative Serie. Und die haben oft so Traumsequenzen, die Metaebene benutzt, haben zum Publikum gesprochen. War alles nicht üblich bis zu heute. Ich würde sagen, ja, das macht man heute so. Aber das war in den 80er Jahren, als die wo groß war, die ging so in die 80er, vielleicht in die 90er rein. Da war das super neu und es war ein Riesenerfolg. Und in der einen Folge, da ist es wohl so, dass Maddie Hayes, Sybil Shepherd, die sieht also, wie das Leben von David Edison. Wie kommt mir das bekannt vor? Ich glaube, ich habe mich damals, als ich Augen habe, habe ich den Namen Edison gewählt. Ich glaube deswegen, weil ich den Typen witzig fand. Ja, ich glaube, so war das. Aber ich habe anders geschrieben. Dass sie das Leben von David Edison sieht, wie es verlaufen wäre, wenn er sie, Maddie Hayes, nie getroffen hätte. Ist es also eigentlich ganz gut verlaufen, weil er ist der super Party-Typ, amüsiert sich glänzend und hängt mit jede Menge Frauen rum. Und sie schaut sich das empört an. Ich weiß nicht, ob Gott ihr das vorhält. Also irgendwie das so weit weiß ich. Es ist 30, 40 Jahre vorher, so ich das noch. Aber das weiß ich noch, zumindest den Kern. Sie ist total empört und sie sagt: Das ist ja furchtbar, das ist abstoßend, das ist Cheryl Teagues. Also sozusagen ihre Konkurrentin, die also mit David Edison die beste Zeit hat, und sie, Maddie Hayes, ist also total empört, weil jetzt Cheryl Teagues da ist. Und daher kenne ich den Namen, und ich nehme an, in den frühen Jahren hat die wohl gut ausgesehen. Aber ich könnte euch mit einer Kanone am Kopf nicht den Unterschied zwischen Cheryl Teagues und Cheryl Ladd sagen. Vielleicht waren die alle in Engel für Charlie, das kann sein. Also bei Farrah Fawcett bin ich sicher, bei Rachel Welch bin ich sicher, aber bei den Cheryls, da wird es bei mir eng, muss ja auch nicht sein. Aber als ganz besonderen Bonus könnt ihr euch jetzt freuen auf ein Duett zwischen Lee Majors und mir. Der Titelsong aus Ein Colt für alle Fälle, The Fall Guy, The Unknown Stuntman. Not the kind to kiss and tell, but I've been seen with Farrah. I've never been with anything less than a man so fine. I've been on fire with Sally Field, gone fast with a girl named Bo. But somehow they just don't end up as mine. Is a death a fine life I lead? I'll take my chances. I die for living in the movies and TV. But the hardest thing I'll ever do is watch my leading ladies kiss some other gal while I'm bandaging my knee. I might fly from a tall building, I might roll a brand new car, 'cause I'm the unknown stuntman, made Red Forge such a star. Never been much time in school, but I told ladies plenty. It's true, I hire my body out for pay. Hey, hey, I've gotten burned over Cheryl Cheeks, blown out over Rachel Welch. But when up in the hay, it's only hay, hey, hey. Am I jumping open drawbridge or Tarzan from a van? 'Cause I'm the unknown stuntman, made Eastwood look so fine. Premium Entertainment. Für zu Hause und unterwegs.
Ja.
Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/Alben.
Klasse, was?
Knisterpulver.de Rubrik Alben.
Hey now.